Heute, am Tag der Deutschen Einheit, sind es Grenzstädte, die uns interessieren, und zwar solche, für die der Fall des Eisernen Vorhangs vor gut 30 Jahren eine ganz besondere Bedeutung hatte. Wir reisen von Nord nach Süd, erst entlang der deutsch-polnischen Grenze und dann entlang der deutsch-tschechischen Grenze und machen unterwegs Halt in Swinemünde, in Eisenhüttenstadt, in Waldsassen und in Bayerisch Eisenstein. Klaus Schneider begrüßt Sie zu dieser Feiertagsausgabe von Fernweh. Schön, dass Sie dabei sind. Ich erinnere mich noch gut an eine Schulstunde, 1989 war das, als mein Sozialkundelehrer meinte, dass eine deutsch-deutsche Wiedervereinigung derzeit völlig undenkbar sei und er das wohl nicht erleben würde. Wie sehr er sich doch getäuscht hat. Noch im gleichen Jahr fiel bekanntlich die Berliner Mauer und damit war auch das Ende des Eisernen Vorhangs eingeläutet. Die Grenzen zwischen Ost und West öffneten sich. Es schien geradezu unglaublich. Aber es ist eben schwer, an nichts zu glauben, so unser erster Musiktitel. Der stammt von der polnischen Gruppe Rastwaje Trudno nie wierzyć w nic.
Co dałem mu od siebie, wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był i żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem.
Raz, dwa, dzie. Fünf Studenten aus Zielona Góra, dem einst schlesischen Grünberg, haben diese Band 1990 ins Leben gerufen, quasi zeitgleich mit dem Fall der Mauer und dem des Eisernen Vorhangs. Wie hat sich das auf die nunmehr gesamtdeutsch-polnische Grenze ausgewirkt und was ist während dieser inzwischen über 30 Jahre passiert? Schauen wir zunächst auf die nordwestlichste Stadt Polens, Swinemünde, das auf der Insel Usedom liegt. Lange Zeit war Swinemünde geradezu eingeklemmt zwischen der deutsch-polnischen Grenze zu Usedom im Westen und dem Fluss Swine östlich der Altstadt. Die war somit vom polnischen Festland getrennt. Inzwischen gibt es aber eine feste Verbindung zwischen der Altstadt und dem Industriegebiet auf der Schwesterinsel Wolin und somit ist Swinemünde nach beiden Seiten offen. Mathis Klemme war für uns vor Ort.
Swinemünde galt einst als das vierte Kaiserbad auf Usedom, wie in Bansiden, Heringsdorf und Ahlbeck, so reihen sich auch an der Promenade der größten Stadt der Insel viele alte Villen im Stil der Bäderarchitektur aneinander. Das alte Kurviertel, das bereits kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze beginnt, hat sich in den vergangenen Jahren herausgeputzt und ist inzwischen vor allem bei deutschen Urlaubern beliebt. Rund 70% der Gäste kommen aus dem Nachbarland. Bereits vor mehr als 80 Jahren, als die Stadt noch deutsch war, tummelten sich in Swinemünde vor allem Gäste aus der Hauptstadt. Usedom ist eben Berlins Badewanne.
Das sind die Nächte von Swinemünde.
Swinemünde, das Nizza des Nordens, wie es in den 1920er Jahren heißt. Damals hat es noch eine direkte Bahnverbindung zwischen Swinemünde und Berlin gegeben. Fahrzeit gerade einmal 2 Stunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Swinemünde ist nun polnisch, bleibt die Stadt lange Zeit nahezu unerreichbar für Deutsche. Mit der politischen Wende öffnet sich Swinemünde, seitdem wächst die Stadt, profitiert vom Tourismus. Doch nicht nur dieser trägt zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. Vor gut 10 Jahren lässt die polnische Regierung auf Wolliner Seite der Stadt ein Flüssigerdgasterminal bauen. Bis zu 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr können von dort in das Netz eingespeist werden, erklärt Swinemündes Stadtpräsident Janusz Dzmurkiewicz.
Man kann wohl sagen, dass Swinemünde so eine Art Baustelle ist. Wir haben unglaublich viele Investitionen in der Stadt, die parallel verlaufen. Das Gasterminal wird jetzt erweitert, um zusätzlich Flüssigerdgas aufnehmen zu können. Dann sprechen wir über die Hafenerweiterung. Zum einen über den bestehenden Hafen, von dem aus Offshore-Windkraftanlagen und Ersatzteile verschifft werden sollen. Zum anderen haben wir Zukunftspläne für den Containerhafen. Dieser Hafen wird auch kommen in der Nähe des Gasterminals. Das sind gerade einige parallel verlaufende Projekte. Ich kann Ihnen versichern, dass sich im Nachhinein die Stadt Swinemünde noch weiter dynamisch entwickeln wird, aufgrund dieser Investition.
Der geplante Außenhafen an Wollins Küste ist zwischen Deutschen und Polen ein Streitthema. Bis zu 400 Meter lange Frachter sollen dort in nicht einmal 10 Jahren anlegen können. Die Umschlagskapazität pro Jahr beträgt knapp ein Viertel des Hamburger Hafens. Die deutsche Seite, also das Land, Mecklenburg-Vorpommern, die Gemeinde Heringsdorf und Umweltverbände fürchten jedoch enorme Auswirkungen auf die Umwelt, sagt der Usedomer Rainer Sauerwein von der Initiative Lebensraum Vorpommern.
Also für unsere Küste würde das einmal die Vernichtung eines europäischen Naturschutzgebietes bedeuten. Und es würde natürlich verkehrsmäßig auch was für die Ostsee bedeuten, weil zusätzlicher Containerverkehr nach Swinemünde mit einem Tiefgang von 16, 17 Metern würde die Verkehrsbelastung der Ostsee noch massiv steigern.
Auf der polnischen Seite in Swinemünde sind die Meinungen über den geplanten Containerhafen geteilt. Manche feiern das Projekt als Jobmotor, andere äußern sich dazu nicht vor dem Mikrofon, haben Angst vor Nachteilen, sagt die Usedomerin Anna Morawska.
Jetzt, wo das alles näher rückt, ist die Mehrheit der Gegner doch zu hören. Allerdings in der jetzigen politischen Situation haben die Polen wenig Möglichkeiten, Widerstand zu leisten.
Die Regierenden in Warschau wollen das Projekt quasi durchdrücken, unterstellen derzeit im laufenden Parlamentswahlkampf der Opposition, gegen den Containerhafen zu sein und sich zu Handlangern von Berlin zu machen. Kaczynskis Partei Recht und Gerechtigkeit, Peace, ist auch in Swinemünde mit antideutschen Ressentiments zu hören. Stadtpräsident Dzmurkiewicz, der den Containerhafen als Chance für seine Stadt sieht, schätzt dagegen die Kooperation mit der deutschen Seite, spricht von Freunden in der Nachbargemeinde Heringsdorf. Für ihn sei gerade in Swinemünde Europas Solidargedanke sichtbar, denn ohne EU-Hilfe hätte es den Autotunnel zwischen Usedom und Wolin nicht gegeben, erklärt der Stadtpräsident. Das mehr als 200 Millionen Euro teure Tunnelprojekt, das im Sommer eröffnet wurde, ist zu 85% von Brüssel bezahlt worden. Und weil Deutschland eines der größten Geberländer ist, sei der knapp 2 Kilometer lange Tunnel auch mit deutschem Geld bezahlt worden. Der Swinetunnel ist die erste feste Verbindung zwischen Usedom und Wolin. Künftig werden Urlauber aus südlichen Bundesländern diesen Tunnel nutzen, meint Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabel Marisken.
Für uns bedeutet das, dass 2 Inselzufahrten Geschichte sind und es fortan 3 Inselzufahrten gibt. Also wir denken, dass die Zufahrt dann, wenn der Rest der Straße auch noch vollständig instand gesetzt ist, dass es dann viel schneller sein wird, über die polnische Seite nach Berlin zu fahren.
Im kommenden Jahr wird auf Wolin das letzte Teilstück der Staatsstraße 3 nach Stettin fertig, eine Art 4-spurige Bundesstraße. Zusammen mit dem Tunnel verkürzt sich von Süden her die Anreise in die 4 Kaiserbäder Usedoms erheblich. Apropos Kaiser, in Swinemünde können Gäste inzwischen wieder flanieren, wie damals, als Deutschland einen Monarchen hatte. Der westliche Teil des rund 60 Hektar großen und von Linné angelegten Kurparks wurde fast originalgetreu restauriert. Die Sichtachsen sind rekonstruiert, historische Vogeltränken aufgestellt und Konzerte im neuen alten Pavillon locken die Besucher an, aus Polen und Deutschland.
Antideutsche Ressentiments einerseits und freundschaftliches Zusammenarbeiten andererseits. Wir kommen darauf nochmal zu sprechen. Vorher ziehen wir entlang der deutsch-polnischen Grenze nach Süden, ziemlich genau 200 Kilometer Luftlinie. Dann landen wir in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Einst als sozialistische Wohnstadt aus dem Boden gestampft, ist sie ein Reiseziel, mit dem sich die Sängerin der Berliner Band 8 Eimer Hühnerherzen hier nicht gerade brüstet.
Du warst in Moskau und Miami, in Mailand, Tokio und Neu-Delhi, in Phnom Penh und Angkor Wat. Und wo war ich? In Eisenhüttenstadt. So eine Scheiße! Du warst in Bern und Caracas, Honduras, La Paz und auf dem Mars.
8 Eimer Hühnerherzen waren das mit Eisenhüttenstadt. 70 Jahre lang galt die Stadt am Westufer der Oder als Modellstadt der DDR. Einige Jahre war ihr offizieller Name sogar Stalinstadt. Direkt an die polnische Grenze gebaut, sollte sie die ideologische Nähe zum damals ebenfalls kommunistischen Nachbarn und in Richtung Sowjetunion verdeutlichen. Und heute? Noch gilt die Planstadt aus sozialistischen Zeiten als Geheimtipp für Architekturinteressierte aus der ganzen Welt. Priska Straub ist aufgebrochen, um das größte Flächendenkmal Deutschlands zu erkunden.
Bevor wir mit dem Fahrrad zu einer Stadttour aufbrechen, will Martin Maleschka auf einen kurzen Sprung ins Rathaus. Der Fotograf, Stadtguide und Autor eines Architektur- und Kunstführers zu Eisenhüttenstadt möchte mit mir noch einen Blick werfen auf ein Wandmosaik von 1958, zur Einstimmung sozusagen. Das gewaltige Wimmelbild ziert das Foyer der Behörde und illustriert den Aufbau des Sozialismus. Der Titel: Unser neues Leben.
Du siehst in der Mitte das kommunistische Manifest, ne, was sozusagen ein junger Mann in der Hand hält. Und im Hintergrund weht die rote Fahne. Das ist, sag ich mal, klar, ist ja auch der Verwaltungsbau des Rathaus gewesen, Haus der Parteien und Massenorganisationen. Hier hast du, sag ich mal, so eine politische Aussage in dem Wandbild. Ne? Und dann oben, ne, eine Trümmerfrau, ist natürlich eine Anleihe, ja eigentlich aus den Großstädten, also Dresden, Leipzig, Berlin, die halt bombardiert wurden.
Hier, ne, gab es keine Trümmerfrauen.
Genau, aber das zeigt ja eben unser neues Leben, also das neue Leben in der DDR.
Trümmerfrauen hat es in Eisenhüttenstadt tatsächlich nicht gegeben, denn die Stadt ist viel zu jung. Sie ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, als erste sogenannte sozialistische Planstadt der DDR. Eisenhüttenstadt ist also nicht gewachsen um einen alten Dorfkern herum oder eine Kirche, sondern sie wurde am Reißbrett entworfen. Bis heute beherrscht das Stahlwerk die Silhouette der Stadt. Hochöfen und Kühltürme, das einstige Eisenhüttenkombinat Ost. Heute ist es in privater Hand. Werk und Wohnstadt sind nach wie vor über eine zentrale Sichtachse miteinander verbunden. Hier an der früheren Leninallee prunkt ein haushohes Wandbild Produktion im Frieden von 1965. Das ist unsere nächste Station.
Also wenn du dich hier aufgehalten hast als Bürger oder als Bürgerin, solltest du ja wissen, warum du hier bist, ne? Wegen dem Stahlwerk. Ne? Das beginnt hier links unten, also der Abbau von Kohle und Erz kam damals eben aus Krivyi Rog, also der heutigen Ukraine, und dem Schlesischen Revier, also so um Katowice drumherum, ne? Wurden dann eben weiterverarbeitet. Und die Weiterverarbeitung im Stahlwerk siehst du dann eben mit Telefonapparaten, mit Schalthebeln und so. Und aus dem entspringt natürlich dann die, ich sage immer gerne, tief durchfurchte, arbeitende Hand.
Auch das war Teil der neuen Ideologie. Eine Vorzeigestadt in direkter Nähe zur neu gezogenen sogenannten Oder-Neiße-Friedensgrenze zum Nachbarn Polen. Die Verbundenheit mit der Sowjetunion wiederum illustrierte der Name Stalinstadt. So hieß Eisenhüttenstadt zunächst bis 1961. Die Neugründung wurde konzipiert nach den 16 Grundsätzen des sozialistischen Städtebaus, was unter anderem bedeutete helle, gut geschnittene Arbeiterwohnungen, Fernwärme, Küche und Bad. Außerdem begrünte Innenhöfe mit flachen Spielpools für Kinder, den sogenannten Planschen. Die Arbeitenden trafen sich in der Gaststätte Aktivist.
Du bist ja in eine Stadt gekommen von überall her und hattest dir ja eigentlich was zu erzählen. Also deine Nachbarn waren ja alle neu. Und du hast dich dann eben draußen getroffen und solltest sozusagen dann so sozial miteinander interagieren.
Eisenhüttenstadt gilt bald als besonders attraktives Pflaster für Aufbruchswillige in der noch jungen DDR. Und heute lässt sich die gesamte DDR-Architekturgeschichte hier abradeln. Vom prachtvollen sozialistischen Klassizismus, dem sogenannten Zuckerbäcker-Stil der 1950er Jahre, bis hin zu den schmucklosen Plattenbauten der 70er und 80er. Die entsprechenden Wohnviertel aus den aufeinanderfolgenden Bauphasen heißen Wohnkomplexe und sie sind durchnummeriert. Wohnkomplex 1 bis 7. Im zentral gelegenen Museum Utopie und Alltag lassen sich die verschiedenen Etappen gut nachvollziehen. Leiterin Andrea Wieloch.
Eisenhüttenstadt, das ist für mich auch ein besonderer Ort. Das kann man auch nicht mit einem Plattenbaugebiet vergleichen. Vielleicht kommt der Karl-Marx-Allee in Berlin ein Stück nahe, aber auch nicht wirklich. Es ist ja eine konkrete Utopie, die sich hier verwirklicht hat. Und natürlich hat die Stadt all diese Verwerfungen, Entwicklungen, die es dann im DDR-Alltag gab, hier auch erlebt.
Und dann erwischt Eisenhüttenstadt das typische Nachwendeschicksal. Seit 1990 hat sich die Einwohnerzahl mehr als halbiert. Sobald man das unmittelbare Stadtzentrum verlässt, dominieren Leerstand und Abrissbirnen das Bild.
Die Stadt hatte ja in ihren besten Zeiten mehr als 50.000 Einwohner. Heute sind es ca. 22.000, von denen auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger ältere Menschen sind. Und diese strukturelle Schwäche, die lässt sich natürlich auch nicht über wenige Jahre aufheben.
Und das bedeutet auch, hier erging es schon etlichen Einwohnern so wie Martin Maleschka. Weil hinter ihm abgerissen wurde, musste er bereits mehrmals umziehen. Seine Kindheitsorte, sie sind verschwunden.
Also der gesamte 7. Wohnkomplex, in dem ich eben aufgewachsen bin, da stehen ja nur noch, ich glaube, 2 Hochhäuser und irgendwie 2 damalige Kaufhallen. Die sind noch da, aber der Rest ist halt alles weg.
Und weil das wehmütig macht, hat sich Martin Maleschka dazu entschlossen, Kulturbotschafter seiner Heimatstadt zu werden. Zu dokumentieren, was unwiederbringlich verfällt oder abgerissen wird und für das zu werben, was aufwendig saniert und somit erhalten werden kann. Und tatsächlich, das Interesse wächst seit einigen Jahren an Baukultur, an baubezogener Kunst und DDR-Alltag, sogar international. Irgendwie scheint die Zeit reif zu sein für diese ungewöhnliche Stadt.
Ich kann es nicht oft genug sagen. Bei jeder Stadtführung. Ich muss sagen, es gibt diese Stadt nur einmal. Die erste sozialistische Planstadt auf deutschem Boden und das größte zusammenhängende Flächendenkmal Deutschlands. Punkt.
Eisenhüttenstadt, eine Stadt, die nur deshalb entstanden ist, weil es den Eisernen Vorhang überhaupt gab. 1989-90 ist er dann aber gefallen, wenngleich zurzeit Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien wieder gefordert werden. Privatdozent Dr. Tobias Weger ist Historiker am Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und von ihm wollte ich vor der Sendung wissen, was der Fall dieses Eisernen Vorhangs, die Öffnung der einst so fest verschlossenen Grenzen zwischen Ost und West, was das für die Menschen konkret bedeutet hat.
Für alle Menschen, sagen wir im östlichen Europa, war das zunächst mal natürlich der Moment der Freizügigkeit. Also alle, die jahrzehntelang nicht ausreisen konnten, und zwar ausreisen meine ich jetzt nicht nur im Sinne von ständiger Immigration, sondern einfach auch mal eine Urlaubsreise machen ins westliche Ausland, hatten nun auf einmal diese Chance. Und das wurde ja auch reichlich genutzt dann nach 89, sich einfach mal hier umzuschauen. Wie sieht es denn eigentlich in dem Westen wirklich aus, von dem man so viel gehört hatte? Und umgekehrt natürlich auch, ist dann auch eine gewisse Neugierde entstanden, gerade bei den Westdeutschen, die zunächst mal ihre östlichen Brüder und Schwestern sozusagen entdeckt haben in der ehemaligen DDR, in den sogenannten neuen Bundesländern. Und dann aber auch sich langsam weiter nach Osten gewagt haben, mal in die Tschechoslowakei gefahren sind, die ja damals noch existiert hat, oder nach Polen oder auch in andere Länder. Und zwar waren das zum einen natürlich Leute, die aus irgendwelchen Gründen dorthin familiäre Bindungen hatten, weil vielleicht die Vorfahren von dort stammten oder sie selbst als Siebenbürger Sachsen vielleicht in den 80er Jahren von dort ausgewandert waren und dann wieder mal schauen wollten, wie schaut es jetzt in meinem Heimatdorf aus inzwischen. Aber es waren auch Menschen, die gar keinen Bezug dazu hatten. Und ehrlich gesagt, zu der Generation gehöre ich zum Beispiel selber auch. Die familiären Bezüge ins östliche Europa sind bei mir so lange zurück. Die haben also familienbiografisch jetzt keine Rolle mehr gespielt. Aber ich habe dann einfach eine Neugierde entwickelt und auch angefangen, da viel rumzureisen und habe die Faszination dieses Teils Europas für mich entdeckt und auch einige Sprachen dann gelernt. Und was mir natürlich auch leichter gemacht hat, mich dann dort zu bewegen und zu orientieren.
Sie sprechen fließend Polnisch, habe ich gelesen. Sie können sehr gut Tschechisch.
Ich lerne jetzt gerade noch Rumänisch, auch als südosteuropäische Sprache.
Jetzt kommt es natürlich, wenn so eine entscheidende Grenze, wie wir sie hatten, fällt, dann kommt es natürlich in irgendeiner Form zu Begegnungen, sagen wir mal ganz neutral. Mhm. Das kann eine Begegnung sein im Sinne von Annäherungen. Das kann aber auch gleichzeitig bedeuten, da prallt was aufeinander, mhm, was sehr viel Konfliktpotenzial hat. Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ein und wie hat sich das vielleicht auch gewandelt?
Zunächst mal würde ich sagen, man muss da immer sehr stark differenzieren, von wem man spricht. Also das deutsch-polnische Verhältnis gibt es wahrscheinlich nicht. Im aktuellen Parlamentswahlkampf in Warschau sind in der Tat, was sehr bedauerlich ist, eigentlich momentan gewisse antideutsche Ressentiments zu hören. Das ist sozusagen die politische Ebene, eine Partei, die Angst hat, jetzt momentan die Mehrheit zu verlieren und deswegen eine ganz alte Karte ausspielt, ohne vielleicht sogar wirklich antideutsch zu sein im klassischen Sinne. Aber es ist ein Argument, das vielleicht bei einem Teil der Wählerschaft immer noch zieht.
Ein innenpolitisches Signal, oder?
Genau, das ist möglicherweise sogar viel weniger gegen Deutschland gerichtet, sondern auch gegen die Opposition, die in Polen sehr stark pro-europäisch eingestellt ist und damit auch eigentlich sehr deutschfreundlich auf Kooperation setzt im Rahmen der EU. Und da ist eine eher nationalkonservativ eingestellte Partei die Kraft, die eher die antideutsche Karte ausspielt und die hier versucht, damit zu punkten. Das ist sozusagen die oberste politische Ebene. Dann würde ich schon sagen, auf einer unteren regionalen Ebene sieht es schon mal ganz anders aus, weil es durchaus zwischen den einzelnen polnischen Woiwodschaften so im Grenzbereich und den angrenzenden deutschen Bundesländern eigentlich in der Regel eine recht normale grenzüberschreitende Kooperation gibt. Ich würde sagen, das hat sich eigentlich seit 1989/90 ähnlich entwickelt, wie wir es beispielsweise auch zwischen Bayern und Tirol oder Bayern und Salzburg kennen. Dann ist natürlich noch eine andere Ebene, das ist die der normalen Bevölkerung. Und da sind die Kontakte einfach sehr unterschiedlich. Es gab lange Zeit Menschen, die das Land jenseits der Grenze einfach so als billiges Einkaufsland angesehen haben, gerne dort zum Tanken rübergefahren sind, weil das Benzin einfach ein paar Cent billiger war, oder dort im Supermarkt eingekauft haben, weil die Waren dort auch etwas billiger waren. Das hat sich inzwischen angeglichen und inzwischen ist sogar teilweise das umgekehrte Verhältnis. Also ich kann ganz aktuell sagen, Babywindeln, Kosmetikartikel und sowas sind in Deutschland in der Regel billiger. Deswegen kommen polnische Kunden dann gerne in deutsche Drogeriemärkte und kaufen entsprechende Produkte hierzulande ein. Und es gibt aber dann natürlich auf beiden Seiten auch wirklich bei einzelnen Menschen das Bemühen, sich wirklich ernsthaft auch mit dem Nachbarland auseinanderzusetzen, die Sprache zu erlernen. Das sind jetzt nicht sehr viele. Ich würde auch sagen, auf deutscher Seite immer noch weniger als auf der polnischen Seite. Aber es gibt sie und das sind natürlich auch ganz wichtige Akteure dann vor Ort, die natürlich auch vermittelnd aktiv werden können.
Ist auch wahrscheinlich nicht ganz so leicht, also weder für Polen die deutsche Sprache noch umgekehrt für Deutsche die polnische Sprache zu erlernen, weil die sind so unterschiedlich.
Die sind in der Tat sehr unterschiedlich. Beide Sprachen mit einer relativ komplexen Grammatik, auch einer komplexen Phonetik, die durchaus eine gewisse Herausforderung in beiden Richtungen darstellt. Ich würde übrigens gegen das Vorurteil ankämpfen, das Polnische sei schwieriger als das Deutsche, wie immer gerne behauptet wird. Beide Sprachen sind in der Tat sehr schwer zu erlernen. Aber traditionell war es eben immer so, dass man in Polen mehr Deutsch gelernt hat als in Deutschland Polnisch. Man muss auch einfach sagen, es sind ja erst hierzulande die Strukturen entstanden, um überhaupt Polnisch lernen zu können. Ich habe das selbst ganz konkret erlebt, als ich in Görlitz gelebt habe. Da wurde in dieser Zeit im dortigen Gymnasium ein bilingualer Schulzweig eingeführt. Das heißt, die Schüler, die teilweise dann auch von der polnischen Seite rüberkamen, haben zusammen mit den deutschen Schülern in beiden Sprachen gelernt und haben dann auch ein bilinguales Abitur abgelegt.
Und eine der wohl bekanntesten in der polnischen Musikszene ist die gebürtige Breslauerin Maria Peszek. In ihren Songtexten setzt sie sich unter anderem auch immer wieder explizit mit Sexualität auseinander, was im erzkatholischen Polen freilich immer wieder für Kontroversen sorgt. Ganz so explizit wird sie hier nicht, aber der Song ist schon als Anklage an ein in ihren Augen allzu illiberales Polen zu verstehen, wenn sie singt: Alles trennt uns, nichts verbindet uns. Lass mich ich selber sein, erlaube mir zu leben. Maria Peszek.
Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć, chce mi się biec. Chce mi się chcieć, dzieli nas wszystko, nie łączy nic. Daj mi być sobą, pozwól mi żyć. Inny nie znaczy gorszy lub zły. Nie strzelaj proszę, pozwól mi być, bo nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co do się wydaje, co to Judge Bóg, bajckawa. Nie bój się bać, nie bój się w miejscu stać.
nie bój się robić nic.
Maria Peschek war das hier auf Bayern 2 mit ABC Idee. Sie hören Fernweh, heute zum Thema Grenzorte. Um ganz spezielle Orte geht es uns, nämlich solche, die an der deutsch-polnischen oder deutsch-tschechischen Grenze liegen. Orte, für die der Fall der Mauer und damit einhergehend auch der des Eisernen Vorhangs eine ganz besondere Bedeutung hatte. Wir fahren jetzt weiter in Richtung Südosten, entlang der Grenze und erreichen das Dreiländereck, wo Sachsen, Bayern und Tschechien aufeinandertreffen. Von dort sind es noch knapp 40 Kilometer Luftlinie ins oberpfälzische Waldsassen, das mit seiner für den kleinen Ort vergleichsweise mächtigen barocken Stiftsbasilika beeindruckt. Die nächstgrößere Stadt in nur wenigen Kilometern Entfernung liegt jenseits der Grenze in Tschechien. Cheb, die alte Stadt Eger. Die Nachbarschaft ist heute wieder sehr wichtig geworden, wie Thomas Morawetz berichtet.
Die Glocken der Basilika läuten. 12 Uhr Mittag. Vor der Abtei liegt ein heller Platz mit einem Springbrunnen. Im Rücken das Gästehaus St. Josef. Ein Blickfang. Die mittelalterlichen Gebäude wurden vor ein paar Jahren moderne Anbauten vorgeblendet. Zwischen hellen Betonpfeilern ragen Glaswände empor. Sie wirken mondän auf der barocken Platzanlage. Hierher kommen neugierige Touristen, aber auch Menschen, die einfach auf der Suche nach einem Kraftort sind. Das Kloster ist rund 900 Jahre alt. Vermutlich war es im Jahr 1133, als sich in der noch dünn besiedelten Gegend Zisterziensermönche niederließen und somit im Wald saßen, in Waldsassen. Die Mönche galten als Pioniere für Rodung und Landesausbau, die Äbtissin Letizia Fech.
Und die Zisterzienser, die haben alles gemacht. Die haben Wirtschaftshöfe entwickelt. Die waren Meister des Umgangs mit dem Wasser. Jedes Zisterzienserkloster liegt an einem Fluss.
Immer wieder wurde die aufstrebende Abtei am Fluss Wondreb während der kommenden Jahrhunderte im Strudel historischer und konfessioneller Großwetterlagen hin- und hergeworfen. Erst im Barock wurde aus Kloster und Kirche das prächtige Ensemble, das heute zu einem wahren Touristenmagnet geworden ist. Pfarrer Thomas Vogel über den grandiosen Blick, der sich Besuchenden beim Eintritt in die Stiftsbasilika auftut.
Von daher ist jeder Besucher eigentlich zunächst überwältigt, welch langer Raum sich da erstreckt. Fast 83 Meter lang, also fast so lang wie der Regensburger Dom.
Schrittgeräusche. So hört es sich an, wenn man die zweite große Barockattraktion Waldsassens besucht. Die weltberühmte Bibliothek liegt im Gebäude neben der Stiftsbasilika. Vor dem Eingang zieht das Publikum weite Filzlatschen über die Schuhe, um das wertvolle Parkett zu schonen. Dann der Saal. Und auch hier staunen die Besucher. Der Raum ist sozusagen eine einzige kunstvolle Schnitzarbeit. Vom Boden bis zur Decke und sofort fallen lebensgroße Tragefiguren ins Auge. Surreale geschnitzte Gestalten, etwa ein gefesselter Narr, dem ein Storch, der ihm aus dem Kopf wächst, in die Nase beißt. Die Figuren verkörpern menschliche Laster. Nathalie Müller führt durch die wunderliche Bibliothek.
Hier haben Mönche drin gearbeitet mit den Büchern und die sollten als Warnung dargestellt werden. Also der Schnitzer hat den Auftrag bekommen, warn die Mönche mal dadurch. Also sie sollten nicht eitel werden, hochmütig.
Eine Bibliothek, die davor warnt, durch Wissen übermütig zu werden. Jahrzehnte später scheint die Zukunft wiederum verloren. Das Kloster wird während der Säkularisation aufgehoben. Doch auch dieses Mal folgt ein Neuanfang und aus dem Kloster wird eine Zisterzienserinnenabtei mit einer Mädchenrealschule. Und schließlich die letzte Neugeburt. Sie ist noch gar nicht so lange her. In den 1990er Jahren gerät der gesamte Ort, Gemeinde wie Kloster, in eine tiefe Krise. Bürgermeister Bernd Sommer erinnert sich.
Das war ja quasi über Nacht, dass diese Porzellanindustrie begonnen hat zu fallen und letztendlich in Waldsassen komplett verschwunden ist. Die Gründe sind vielfach sicherlich, aber in erster Linie sicherlich durch die Konkurrenz aus östlichen Gebieten, die günstiger produzieren können und, muss man ehrlicherweise sagen, auch eine gute Qualität produzieren können.
1800 Arbeitsplätze gingen damals dem Ort verloren. Genau zu dieser Zeit wurde Letizia Fech zur neuen Äbtissin gewählt.
Als ich gewählt wurde, war einen Monat davor Der Ostflügel des Gebäudes, des Hauptgebäudes der Klosteranlage, einsturzgefährdet. Es mussten Baumstämme in den Innenhof an die Gebäudemauern im Boden einzementiert werden, um den Gebäudeschub aufzuhalten.
Was dann folgt, ist die erste Generalsanierung des Klosters seit der Barockzeit. Ein Unternehmen, das den Konvent mit Äbtissin Fech an den Rand seiner Kräfte brachte. Und noch etwas spielt heute eine zentrale Rolle in Waldsassen. Nach dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs haben sich wieder Beziehungen zum Nachbarn Tschechien entwickelt.
Übrigens ist auch ganz wichtig zu wissen, dass wir eine ganze Menge an Menschen haben, die aus der Tschechischen Republik nach Deutschland einpendeln, nach Bayern und hier bei uns arbeiten. Ohne diese Fachkräfte hätten wir auch diese Entwicklung gar nicht machen können, weil wo sollten es denn herkommen?
Auch scheinbar hoffnungslose Situationen haben Kloster und Ort immer wieder überstanden. Und immer wieder ist Waldsassen ein großer Schritt in Richtung Zukunft gelungen. Für Äbtissin Fech ist das Kloster deshalb auch viel mehr als einfach nur ein Erbe der alten barocken Pracht.
Natürlich leben wir ein Stück davon, aber es muss unbedingt neben der Verwaltung dieses barocken Erbes ein Blick ins Jetzt und in die Zukunft sein.
Wer nach all der Geschichte und Kultur ein wenig Ruhe sucht, kann in den Klostergarten gehen und sich in eine sogenannte Bienensauna setzen. In eine kleine Holzhütte, deren Vorderseite aus mehreren Bienenkästen besteht. Gitta Sommer von der Umweltstation.
Das ist eine Bienensauna. Da haben wir Bienenstock, Luft, atmet da ein. Das ist gut für die Atemwege. Und man kann sich da hierin erholen. Und ja, wir genießen einfach die Zeit hierin, die Ruhe und das Summen von den Bienen.
Die Bienensauna in Waldsassen, ein Ort an der deutsch-tschechischen Grenze, der durch den Fall des Eisernen Vorhangs in die Mitte Europas gerückt ist. Und auch das eine Ode an ein Grenzgebiet, wenn auch an das zwischen den USA und Mexiko. Colter Wall, Evangelina.
And I dream in the morning that she brings me water. And I dream in the evening that she brings me wine. Just a poor man's daughter, where the piñas go. South of the border in old Mexico. There's a great hot desert south of Mexicali. And if you don't got water, you better not go. Aquila won't get you across that desert. Evangelina in old Mexico.
Ein Grenzort zu sein kann Vor-, aber auch Nachteile haben und manchmal wechselt sich das im Laufe der Geschichte ab. In Bayerisch-Eisenstein war genau das der Fall. Wer die kleine Gemeinde im Bayerischen Wald besucht, sieht Zwiespältiges. Große historische Gebäude, völlig überdimensioniert für einen Ort mit nicht mal 1000 Einwohnern. Man fragt sich, warum sie eigentlich hier stehen. Manches ist renoviert, anderes ungenutzt. Von einigen Häusern blättert traurig der Putz. Renoviert wurde dagegen der riesige Grenzbahnhof Bayerisch-Eisenstein, ein Gebäude, das von Größe und Stil her ebenso gut in Prag oder Wien stehen könnte und das man hier sogar ganz exakt auf die Landesgrenze gebaut hat.
Man merkte schon an der Durchsage hier am Bahnhof Bayerisch-Eisenstein, das Nachbarland Tschechien liegt ganz nah. Auf der tschechischen Bahnsteighälfte strömt eine Gruppe Familien aus dem Zug.
Wir wollen nach Deutschland fahren. Wir haben jetzt Urlaub in Železná Ruda und mit Kindern, wir machen jetzt Ausflug.
Železná Ruda, das ist der tschechische Ortsname für das frühere Böhmisch-Eisenstein und der direkte Nachbarort. Den Bahnhof haben beide Orte, Bayerisch und Böhmisch Eisenstein, gemeinsam. Er steht direkt auf der Grenzlinie, gehört auch als Gebäude halb zum einen, halb zum anderen Land. Beliebtes Spiel für Urlauber am Bahnsteig. Mit einem Fuß in Deutschland stehen, mit dem anderen in Tschechien.
Ich finde es beeindruckend, dass man so nah gleich über die Grenze drüber kann. Wir waren jetzt gerade schon mit dem Fuß, wir sind schon mal um den Bahnhofsgebäude rumgelaufen.
Warum der Bahnhof 1878 überhaupt so pompös gebaut wurde, 137 Meter lang und mehrstöckig wie in einer Hauptstadt, das kann man im Inneren erfahren. Den bayerischen Gebäudeteil hat der Naturpark Bayerischer Wald vor Jahren gekauft und dort ein Museum eingerichtet. 1878, da gehörte Böhmen noch zur österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie, erklärt Naturparkgeschäftsführer Hartwig Löffelmann.
Es war so im Geiste der Freundschaft sozusagen Bayern und K&K, Österreich-Ungarn. Man wollte was Repräsentatives schaffen und es war die erste Gebirgsstrecke auch, die in Deutschland geschaffen worden ist. Man hat auf der bayerischen Seite gebaut, von Plattling bis zur Grenze, und auf der österreichischen Seite durch Böhmen hat man von Glattau zur Grenze gebaut, zeitgleich.
1877 war die durchgehende Bahnlinie über die Grenze fertig, brachte damals große Vorteile für die Region, zum Beispiel für den Holztransport. Der Ort Bayerisch-Eisenstein blühte regelrecht auf.
Dann natürlich touristisch, also die ersten Skizüge sind 1909 dann gekommen, in der Sommerfrische vorher schon. Und in der Blütezeit waren bis zu 120 Beschäftigte da für den Bahnhof.
Alles längst vorbei. Heute fahren hier nur noch kleine Regionalzüge. Umsteigen musste man auch früher, aber es gab fast 50 bleierne Jahre zwischen Ost und West, wo gar nichts mehr ging. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden tatsächlich Stacheldraht und Sperren über die Gleise gezogen, die ganze Grenze hermetisch abgeriegelt. Als 1990 endlich der eiserne Vorhang fiel, feierten Bayerisch und Böhmisch Eisenstein das mit einer riesigen Menschenkette. Bald kamen die ersten tschechischen Grenzgänger zur Arbeit rüber, zum Beispiel Vladislav Kasmirčík. Heute bedient er als Verkäufer in einem Sportgeschäft in Bayerisch-Eisenstein oft tschechische Kunden, die zum großen Arber fahren, dem Berg, der zu Eisenstein gehört.
Tschechische Leute, die sporten auch gern, Skifahren sowieso, das ist irgendwie so ein Nationalsport. Also da haben wir natürlich im Winter viel tschechische Gäste. Und seitdem, dass unsere Leute einmal hier in Bayerisch-Eisenstein wohnen, dann finde ich mich fast wie zu Hause.
Einige Tschechen, vor allem wohlhabende Städte aus Prag, haben sich Wochenendhäuser hier gekauft. Ein paar betreiben auch Pensionen. Das ist gut gegen die vielen Leerstände, die Abwanderung, die Überalterung. Noch immer knappert der Ort, der nicht mal 1000 Einwohner hat, an den Jahrzehnten, wo man vergessen quasi am Ende der Welt lag. Nach der Grenzöffnung gab es erstmal jahrelange Verkehrs- und Stauprobleme. Schlecht für den Tourismus. Alles inzwischen vorbei, doch es bleibt mühsam, Bayerisch-Eisenstein wieder richtig attraktiv zu machen. Der Koch Matthias Gunder ist nach 10 Jahren in asiatischen Hotelküchen zurückgekehrt in seinen Heimatort, hat das historische Bahnhofswirtshaus übernommen.
Da haben wir einige junge Unternehmen jetzt wieder, die auch sagen, es ist wunderschön bei uns und wir müssen aus dem Ort wieder was machen. Und das sollen da die Gäste, die wir haben, mitkriegen, wegen unserer schönen Natur. Und wegen dem, was Eisenstein zu bieten hat eigentlich.
Viel Landschaft und Natur, ein netter Dorfladen, ein gemütliches Lokalbahnmuseum und sogar ein privates Kunstmuseum. Die leerstehende Jugendherberge hat ein Einheimischer zum Hotel umgebaut. Auch die 30-jährige Lisa Reit liebt es, hier zu leben. Sie ist nach ihrem Marketingstudium zurückgekehrt, in den Laden des Vaters eingestiegen.
Ich bin gerne in der Natur draußen. Ich habe einen Hund, mit dem bin ich jeden Tag 1,5 bis 2 Stunden unterwegs. Einfach die Vielfalt. Ich gehe raus aus dem Haus, habe Wanderwege en masse. Ich komme in der Früh immer gar nicht entscheiden, wo gehe ich jetzt hin. Ich bin immer wirklich grenzüberschreitend unterwegs.
Grenzkontrollen gibt's nicht mehr. Alles ist Europa. Und da, findet sie, könnte man noch viel mehr tun.
Vor allem auch touristisch kann man das voll mehr vermarkten. Wo gibt's das? Grenzüberschreitende Langlaufloipen, grenzüberschreitende Radlwege. Da wird leider viel, viel zu wenig gemacht. Das wäre meiner Meinung nach ein Riesenpotenzial da. Gehört einfach intensiviert und viel besser
noch
gemacht.
Denn auch heute noch ist die Lage so direkt an der Grenze etwas so Besonderes, dass Bayerisch-Eisenstein schon alleine dafür einen Besuch wert ist.
Ein Ausflugstipp von Renate Rossberger war das. Aus der Oberpfalz stammt auch der Beau, einer von vielen Musikerinnen und Musikern aus Bayern, die Claudia Korek für dieses Lied 2020 zugunsten der Sternstunden zusammengetrommelt hat. Auf bessere Zeiten, so der Titel.
Schlitten im Schnee und deine Mama macht dir, wenn du heimkommst. Ah, was ist Schokolade? Life was nice and not too hard.
Sie hören Fernweh auf Bayern 2 und wir schauen heute über unsere östlichen Grenzen nach Polen und nach Tschechien. Im Gespräch mit Historiker Dr. Tobias Weger klang vorhin allerdings an, dass das Interesse unserer östlichen Nachbarn an uns größer zu sein scheint als unseres an ihnen. Ich wollte von ihm wissen, ob das wirklich so ist.
Ja, ich würde schon sagen, das ist immer noch so. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Deutsche als Sprache sehr prominent ist in Europa und deswegen die Kenntnis der deutschen Sprache einfach auch Zugänge zu Märkten, zu Arbeitsmärkten, aber auch zu Konsummärkten eröffnet. Während es umgekehrt natürlich so ist, wenn man als Deutscher Tschechisch oder Polnisch lernt, dann tut man das in der Regel, weil man in ganz spezifischen Bereichen tätig ist. Also wenn natürlich jetzt ein Manager einer bayerischen Firma nach Prag delegiert wird, dann tut er natürlich auch gut daran, Tschechisch zu lernen, zumindest, dass er sich im Alltag verständigen kann. Oder wenn man eben so wie zum Beispiel in meinem Fall sich als Historiker dann mit dem Land beschäftigt, muss man natürlich die Quellen und die einschlägige Literatur lesen können. Und dann sind zumindest passive Sprachkenntnisse natürlich auch erforderlich. Also das sind andere Motivationen, würde ich sagen.
Was fasziniert Sie denn persönlich an Osteuropa?
Es war das Neue. Also ich muss dazu sagen, ich war 1989 so knapp 18 Jahre alt und habe das also sehr bewusst erlebt. Diese ganze Zeit nach der Wende, aber auch die Wende selbst, hat so meine Abiturzeit und dann die Studienzeit sehr massiv geprägt. Das war einfach das Faszinosum, da etwas zu entdecken, was bisher doch weitgehend versperrt war. Also es wäre natürlich theoretisch möglich gewesen, mit Visum und all den Formalitäten dort auch vorher hinzufahren. Aber ich habe das nicht gemacht und bin dann eben nach 89 das erste Mal hingekommen. Und fand einfach auch den menschlichen Kontakt, den ich dort eigentlich auch gleich gefunden habe, sehr faszinierend. Und ich hatte eigentlich in der Schulzeit immer die Idee, mal Russisch zu lernen. Das habe ich dann sein lassen, weil ich dann eben gesehen habe, nein, wir haben von Bayern aus gesehen mit Tschechien einen so nahen slawischsprachigen Nachbarn. Warum lasse ich nicht diese Sprache, die sehr viel naheliegende?
Beim Gedanken an Tschechien und den Grenzübertritt hatte man lange Zeit dieses Klischee im Kopf von Drogen, Schmuggel, Sextourismus, billige Arbeitskräfte. Das sind Vorurteile. Sind die noch in irgendeiner Form gerechtfertigt?
Also es gibt sie in Restbeständen, würde ich sagen, aber so diese Situation, die man in der Tat in den 90er Jahren hatte, dass man da kilometerweit ins Land reingefahren ist und an einem Bordell nach dem nächsten vorbeigekommen ist, also dort rote Laternen ohne Ende praktisch den Straßenrand gesäumt haben, das ist Gott sei Dank heute weitgehend verschwunden. Und auch so diese klassischen Einkaufsmärkte, die es dann nach der Grenze gab, wo eben Zigaretten, Alkohol und ähnliche Waren dann zu günstigeren oder vermeintlich günstigeren Preisen angeboten wurden, die sind heute auch relativ rar geworden, sodass sich das auch vielfach normalisiert hat. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, und das gilt jetzt wiederum sowohl für Polen als auch für Tschechien, dass sich einfach das Lohnniveau inzwischen auch angeglichen hat. Es ist natürlich immer noch niedriger als vergleichsweise in Deutschland, aber der Unterschied ist nicht mehr so krass, wie er in den 90er Jahren und auch noch in den Jahren danach gewesen ist, sondern das hat sich weitgehend angeglichen. Was man auch daran sieht, also ich bin viel in den bayerischen Bergen zum Bergsteigen unterwegs und man sieht heute sehr viele tschechische Bergsteiger, die dort auch unterwegs sind. Das heißt, auch so ein Kurzurlaub in Bayern mal zum Bergsteigen oder zum Wandern, das kann sich ein durchschnittlicher Tscheche heute auch leisten. Insofern ist das sehr viel normaler geworden, auch so im Umgang miteinander und das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, wie ich finde.
Unser Thema in der Sendung ist ja, dass wir die Grenze so ein bisschen abfahren. Mhm. Wächst da was zusammen?
Ja, da wächst schon was zusammen. Es gibt ja schon so auf lokaler Ebene auch viele grenzüberschreitende Initiativen, dass sich benachbarte Gemeinden überlegen, wie sie zum Beispiel gemeinsam im Umweltschutz tätig werden. Es gibt ja auch diesen grenzüberschreitenden Naturpark Bayerischer Wald, Schumava. Und das muss ja geradezu gemeinsam verwaltet werden, sonst hat es ja keinen Sinn. Wenn die einen andere Regeln einführen als die anderen, dann macht das Gesamtkonzept eigentlich keinen Sinn mehr. Und insofern gibt es erzwungenermaßen, aber auch durch ganz natürliche Entwicklungen, viele Kooperationen. Was man natürlich aus meiner Sicht immer beachten muss, man darf jetzt diesen Grenzraum, und das gilt sowohl für Deutschland-Polen als auch für Deutschland-Tschechien, auch nicht überfrachten und jetzt dort von den Menschen erwarten, dass sie alle Probleme, die es in den bilateralen Verhältnissen gibt, lösen. Denn das ist natürlich ein Raum, der auch historisch ganz besonders geprägt worden ist. Die bayerisch-böhmische Grenze ist eigentlich, wenn man es historisch sieht, eine der stabilsten Grenzen, die wir in Europa haben. Die existiert im Grunde seit vielen Jahrhunderten. Trotzdem hat natürlich dort etwas stattgefunden auf der böhmischen Seite, nämlich dieser Bevölkerungsaustausch nach 1945. Und insofern ist es einerseits eine historisch gewachsene, natürliche Grenze, aber andererseits natürlich auch eine Grenze mit Verletzungen auch. Und noch viel verletzender ist vielleicht die deutsch-polnische Grenze, die ja erst 1945 im heutigen Verlauf gezogen worden ist, entlang der Oder und der Neiße. Und wo ja auch Städte künstlich getrennt wurden, wie Guben-Gubin oder Görlitz-Gorzelec, die praktisch mal früher eine Stadt waren und heute im Grunde zwei Städte sind, die auf beiden Seiten der Grenzen liegen. Dieses Phänomen haben wir im bayerisch-böhmischen Verhältnis ja nicht. Da gibt es so Doppelstädte wie vor dem Wald Dommerschlitze oder Bayerisch-Eisenstein, Železná Ruda, Böhmisch-Eisenstein. Aber das sind keine geteilten Städte, sondern das sind einfach so benachbarte, gegenüberliegende Städte, die heute in der Regel auch relativ gut auf kommunaler Ebene miteinander kooperieren.
Und diese Verletzungen, von denen Sie sprechen, gibt es da heute noch Ressentiments oder verschwinden die schon langsam?
Sie haben sich jedenfalls sehr stark reduziert. Also sie existieren natürlich noch und wir haben vorher über diese Instrumentalisierung antideutscher Ressentiments im polnischen Wahlkampf gesprochen. In so bestimmten Ausnahmesituationen können sie reaktiviert werden oder instrumentalisiert werden. Aber im Allgemeinen, im Alltag, würde ich sagen, spielt das heute eine untergeordnete Rolle. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Erlebnisgeneration, die also 1945 von den Ereignissen noch geprägt wurde, heute weitgehend schon verschwunden ist, muss man sagen. Und das waren übrigens auch vielfach die Leute, die sich dann als Erste nach 1989 für Verständigung auch eingesetzt haben. Also ich will das jetzt gar nicht mit einer negativen Konnotation versehen, sondern ganz im Gegenteil, das waren ja die Ersten, die auch wieder schauen wollten, wie schaut es eigentlich in meinem Geburtsort aus inzwischen, dann hingefahren sind, dort vielfach auch Kontakte geknüpft haben dann mit den heute dort lebenden Polen oder Tschechen. Und da sind auch familiäre Freundschaften entstanden. Ich kenne selbst solche Beispiele, wo das inzwischen in der dritten Generation dann weiter gepflegt wird, wo man sich gegenseitig zu Hochzeiten einlädt und gemeinsam feiert und sich wirklich so als befreundete Familie gegenseitig wahrnimmt.
Das sagt Dr. Tobias Weger vom IKGS, dem Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München. Herr Weger, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und danke auch Ihnen daheim fürs Zuhören. Viel Spaß weiterhin mit dem Programm von Bayern 2, wünscht Klaus Schneider.